mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Also ihr Lieben, heute freue ich mich ganz besonders auf einen Mann, den ich extrem sexy finde. Ich muss ja ehrlich sagen, ich will jetzt auch nicht immer so auf dieser Sexnummer rumreiten. Clemens, du kennst mich. Ich bin wirklich nicht leicht zu entflammen.
Nee,
ja?
Das ganz selten. Das passiert fast nie.
Aber jetzt mal im Falle von unserem heutigen Gast Hannes Jenicke muss ich sagen, ja, also finde ich gut.
Ja, man muss als Mann leider auch so ein bisschen sagen, dass... sagen wir mal, gut ins Alter gehen, da ist der schon Vorbild
ich
oder
glaube,
vielleicht
der,
auch so weit voraus,
ihn nicht
man wird
nackt,
ihn nicht mal
aber anhören. Ich schwöre, da ist alles in, alles ist da in Schuss. Und da, es geht ja nicht nur um seinen Körper, es geht ja auch um sein Auto und sein Motorrad. Und dann ist er ja auch noch jemand, der eigentlich ja gar nicht mehr nur als Schauspieler wahrgenommen wird, sondern als Aktivist auch. Und jemand, der dann mit der Bambusbrotdose unterm Arm noch die Welt rettet und nackten Oberkörper hat mit Haaren drauf, würde ich mal sagen, ich bin im Boot. So, bevor ich mich jetzt völlig vergesse, sollen wir einfach mal reinhören?
Würde ich auch vorschlagen.
Okay. Hannes Jenicke heute bei den Waffeln einer Frau.
So, wir fangen an zu arbeiten.
Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Er ist wieder da. Hot, hotter Zisch, sage ich nur. Der schönste Mann mit Bio-Siegel ist heute bei uns. Hannes Jenicke!
Hallo, Barbara. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Okay, super.
Hallo.
Es ist schön, hier zu sein. Ich freue mich immer, wenn du mich haben möchtest.
Ich freue mich auch. Ich sitze dir gegenüber, was wirklich toll ist. Wir sitzen wirklich gegenüber, live miteinander hier im Studio. Und ich gucke dich an und ich kann dir nur sagen, sieht gut aus alles.
Bei dir aber auch. Du bist ein bisschen braun gebrannt. Ich frage mich, wie du...
Ich habe eine getönte Tagescreme.
Also alles klar. Das ist die
Welt. Du auch?
Ich auch bitte haben.
Nein, du
die
auch?
Die hole ich mir nachher bei dir ab, aus der Maske. Die klaue ich dir nachher.
Ja, deine Maske habe ich gar nicht. Das habe ich alles in so einem ganz kleinen Tütchen drin. So. Ich treibe ja nicht viel Aufwand. Nee, das könnte dir aber gefallen. Also jetzt mal angenommen, ja? Wir sind ja jetzt hier im luftleeren Raum. Du bist doch, du kannst doch nicht mit einer Frau zusammen sein, die eine Morgentoilette hat, die sozusagen mehr als sag ich jetzt mal, 12 Minuten dauert.
Also ich stopp das nicht. Frauen sollen machen, was sie wollen, solange sie gut gelaunt ist dabei und das nicht zu ernst nimmt.
Gott, bist du auch noch verständnisvoll. Ist doch alles so.
Ich bin jetzt ja nicht mehr ganz jung, ich habe halt die ein oder andere Beziehung auch in den Sand gesetzt. Ich hatte so alle Varianten. Eine Stunde im Bad und auch 0 Minuten im Bad gibt's
ja
alles.
Irgend sowas dazwischen, finde ich, muss es sein,
absolut.
Gell?
Absolut. Und je nach Anlass, du, es kommt auf den Anlass an.
Ja, ich finde schon. Aber ich merke jetzt schon langsam so ein bisschen und da... finde ich, habt ihr echt einen Nachteil. Ich kann als Frau ja wirklich, wirklich ein bisschen mit Schminke schon, sage ich mal, mehr aus mir. Also bei mir ist es schon so, manchmal stehe ich morgens wirklich vorm Spiegel und denke mir, ach du Scheiße, das ist jetzt, das wird heute und da kann ich eine echte Verbesserung herbeiführen. Das ist euch Männern ja überhaupt nicht möglich. Du kannst ja gar nichts machen.
Weil ich habe dich schon auf der Straße getroffen, ungeschminkt und da siehst du immer noch bombastisch aus.
Ja,
also ich
weiß
nicht, worüber du jetzt jammerst.
Nein, ich jammer auch gar nicht.
Auf sehr hohem
aber
Niveau.
Du, ich
und
will ja über
auch
dich
Männer,
sprechen.
Die sich schminken. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber...
Stimmt, aber du gehörst nicht dazu. Das heißt, du musst morgens einfach wissen, okay, kann die Haare ein bisschen nach oben biegen, aber das war's dann auch.
Nicht mal das. Ich habe noch nie mal jemanden Föhn bisschen. Ich habe nicht genug Haare, um mit denen zu spielen. Das war noch nie mehr. Viel zu dünn.
Er hat nicht genug Haare, um mit denen zu spielen. Ich sag nur einfach, dass wir schon mal die Schlagzeilen rausgeben.
Alles klar.
Ich habe nicht genug Haare, um mit denen zu spielen.
Um damit zu spielen. Das sind Maskenbildner, verzweifeln damit, aber es ist ja deren Job.
Das stimmt. Musst du manchmal Perücke tragen bei Rollen?
Habe ich schon gemacht. Also gerade bei historischen Verfilmungen habe ich fast immer Perücke getragen. Also Katharina die Große war ein Klassiker.
Du hast Katharina die Große gespielt?
Mit Catherine Zeta-Jones. Ich spielte den Ehemann, Peter den Dritten. Ja. Da hatte ich monatelang Perückenkultur. Dann habe ich einen Ken Follett gemacht, Pillars of the Earth. Da habe ich auch Perücke getragen. Also in den historischen Stoffen habe ich immer Perücke getragen.
Sag mal, aber das sind ja alles, ich habe nämlich hier nochmal Wikipedia auf. Hannes Jenicke ist ein deutsch-amerikanischer Schauspieler. Dann stimmt das ja.
Manches stimmt auf Wikipedia. Nicht alles, aber manches stimmt.
Aber das ist ja geil mit Catherine Zeta-Jones.
Ja, das war ihre letzte Rolle in Europa, wo sie in die USA ausgewandert ist. Großartige Schauspielerin, ja.
Lass uns ganz vorne anfangen bei dir. Wirklich, weil ich finde, auch der Zuhörer hat es verdient, jetzt mal nochmal die Full Biography of Hannes Jenicke zu bekommen. Ganz am Anfang. Warst du ein Teenager, der, würde ich jetzt mal sagen, den außenstehenden Menschen Hoffnung vermittelt hat, dass aus dir was wird? War das wichtig in deiner Familie? Oder haben die Eltern gesagt, Hauptsache er wird glücklich, er muss ja nicht, ist doch schön, wenn er viel schläft oder viel raucht oder was auch immer.
Kleine Diskrepanz zwischen Vater und Mutter.
Mhm.
Ich glaube, mein Vater hatte sehr wohl ehrgeizige akademische Träume für seine Kinder und Fantasien.
Mhm.
Und meine Mutter hat immer gesagt, sie sollen bitte machen, was sie glücklich macht. Und die Mutter hat sich durchgesetzt.
Ja.
Wir haben alle drei Abitur gemacht. Meine Schwester ist Krankenschwester geworden, mein Bruder ist Maler geworden und ich bin Schauspieler geworden. Insofern hat mein Vater da an allen Fronten verloren. Und meine Mutter hat gesagt, ey, Hauptsache, sie hatte immer Angst, dass wir verhungern, gerade so als Künstler.
Ja.
Und selbst als ich mit 50 sie besuchte, hat sie mir immer Fresspakete gemacht, weil aber du hast doch bestimmt nicht zu Hause zum Essen.
Ist das süß.
Na, meine Mutter war absolut großartig. Und wir durften tatsächlich das machen, was uns glücklich macht. Und deswegen habe ich habe unglaubliches Glück gehabt mit meiner Familie.
Aber hast du nicht auch manchmal, ich bin ja viel in Unternehmen so unterwegs und manchmal bin ich dann in so Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder keine Ahnung, weißt du, die halt genug Geld haben, um eine Moderation mit mir zu bezahlen. Und dann,
ich beneide dich.
Das würdest du gar nicht machen, sowas würdest du gar nicht machen.
Stimmt nicht.
So, jetzt pass auf. Okay, er würde es machen, er würde es machen.
Für
dann
Stiftungsspenden mache ich alles. Also ich sage immer, ich gehe mit Begeisterung auf den Stiftungsstrich. Ich habe eine Stiftung, Spendenstrich. Und für Spenden mache ich alles.
Ach so, ich behalte alles selber.
Ja, finde ich gut.
Bei mir fließt es ein in Lampenvasen. Also ich habe eine Vasen- und Lampenstiftung. Und übrigens, da vielleicht kannst du mir da auch ein bisschen mir unter die Arme greifen. Also, weil es ist ja letztendlich, ich kaufe auch alte Lampen. Also es ist nichts, was neu hergestellt wird. Es sind Lampen, die schon da sind. Also insofern, das Nachhaltigkeit in Potenz. Aber was ich sagen wollte ist, warte mal, worüber haben wir gerade gesprochen?
Über Eltern, die
wahlweise
Druck machen oder Kinder laufen lassen.
Ganz genau. Du bist dann Schauspieler geworden, weil du gesagt hast, ich will auf die Bühne.
Nein, ganz anders. Ich war einer dieser Teenager, die überhaupt nicht wussten, was sie machen wollten, habe tagsüber in einem Schallplattenladen gearbeitet, als es noch EPs gab, und abends in einer Kneipe in Regensburg. Und in dieser Kneipe, auch Fee mit Namen, standen immer an der Bar nach der Vorstellung die Schauspieler des Stadttheaters Regensburg, und die fand ich lustig. Und die haben irgendwann gesagt, erstens habe ich mir Theatertickets bekommen und fand das schon ziemlich spannend, so diesen schwarzen Guckkasten, dann setze ich da rein, kriegt 2,5 Stunden eine Geschichte erzählt. Und dann haben die mir geflohen ausgedacht, ja, wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann probier doch mal Schauspielschule.
Ja, geh doch zu ProSieben.
Nee, das gab's damals. Gott sei Dank noch nicht. Nein, und dann habe ich tatsächlich einfach aus wirklich nicht wissen, wohin mit mir, habe ich dann aus Jux und Dollerer am Mozarteum in Salzburg eine Aufnahmeprüfung probiert. Nachdem ich mit den Schauspielern des Stadttheaters Regensburg 4 Monologe einstudiert habe. Das war damals die Voraussetzung.
Das ist aber schon ein weiter Schritt von, ich stehe hinter der Bar und plötzlich studiere ich Monologe ein.
Aber ich fand das war halt ein lustiges
Konntest du damit was anfangen? Weil ich finde ja oft so klassische Stoffe dann plötzlich so darzustellen, braucht man schon große Abstraktion irgendwie in seinem Kopf.
Ja, also mit Klassikern habe ich mich immer schwer getan, auch später noch als schon bezahlter Schauspieler. Aber das habe ich dann probiert, bin dann Mozarteum durchgerasselt, dann stand ich auf dem Parkplatz und dachte, okay, ich habe es probiert, jetzt fahre ich nach Hause, gehe wieder in meinen Schallplattenladen. Und dann kam ein VW-Bus vorgefahren an dem Parkplatz des Mozarteums und sagte, du, es gibt noch so eine Schule in Wien, Reinhardt-Seminar, da probiere ich die Regieprüfung, musst du mitkommen. Und ich so, auch Wien war ich noch nie, habe noch einen Tag frei. Bin ich mitgefahren, war da nicht mal angemeldet und die haben mich tatsächlich genommen. Also ich bin
vor
da wirklich,
allem am Reinhardt-Seminar in Wien, ich meine,
wie die Jungfrau zum Kind, würdest du sagen?
Würde ich sagen, ja. Als sozusagen, ja.
Ehemalige
als,
Jungfrau.
Als ehemalige Jungfrau.
Reformierte Jungfrau.
Aber das ist ja irre. Und da kamst du wirklich dazu, ohne es geplant zu haben. Ich glaube ja, weil ich war ja auch so, dass das der beste Weg ist. Ich glaube eben nicht an den amerikanischen Weg. Ah, you have to believe in your dreams. You have to just, weißt du, so dieses, du musst es glauben, du musst dran denken, du musst arbeiten und irgendwann kommst du ans Ziel. Sondern ich glaube, oft ist es auch das Geheimnis, einfach zu warten, welche Tür öffnet sich eigentlich für mich.
Gebe ich dir völlig recht, aber es gehört natürlich beides dazu. Weil wenn du dann auf der Schauspielschule bist oder Ballettschule, was immer, dann musst du halt echt arbeiten. Weil das Erste, was uns die Lehrer gesagt haben, Reinhardt-Seminar, wirklich am allerersten Tag, willkommen, wir waren 15 Schüler, 8 Jungs, 7 Mädchen, die Hälfte von euch wird nie spielen, ihr werdet arbeitslos sein. Nur, dass ihr es schon mal wisst. Mhm. Und da ist von Anfang an natürlich ein tierischer Druck drauf, weil es werden mehr Schauspieler ausgebildet, als der Markt verträgt. Das gilt auch für Regisseure, das gilt für Fotografen.
Aber es gilt ehrlich gesagt ja für fast alles, was man macht. Und da darf man sich dann auch nicht von abbringen lassen.
Aber wenn du dich entschieden hast, diesen Beruf zu machen, dann musst du halt echt ranklotzen. Und dann musst du
tanzen. Aber wie kann man ranklotzen in einem Beruf, der so abhängig ist von äußeren Faktoren? Ja, weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen, so, ich bin jetzt Schauspieler, ich zeig's euch jetzt mal. Du brauchst eine Bühne, du brauchst jemand, der dich inszeniert, du brauchst jemand, der dich engagiert, jemand, der dich bezahlt. Das ist ja immer,
Also wenn du klassisch die Ausbildung machst wie ich, dann hast du halt Sprecherziehung, du hast Stimmbildung, du hast Kostümkundung, du hast Tanzausbildung, Fechtausbildung.
Dein Stimmausbilder, würde ich mal sagen, dem könnte man im Nachhinein aber nochmal einen Preis verleihen.
Das war die Tabakindustrie, sage ich ganz ehrlich zu, der ich jetzt abgeschworen habe mittlerweile. Aber das ist natürlich auch erstmal ein Handwerk. Also damals, Reinhardt-Seminar hast du übrigens am ersten Jahr Spielverbot, du darfst überhaupt nicht spielen, du darfst schon mal gar nicht drehen, das verbieten die. damit du dich auf die
Dass Ausbildung du auch nicht schreibst. Versaut wirst durch das Drehen, sag
Richtig.
Ich mal.
Richtig, und dann gehst du halt aufs Theater. Mein erstes Engagement war Burgtheater Wien. Ich habe Frühlings Erwachen gespielt von Wedekind. Und dann war ich im Volkstheater, dann war ich im Schauspiel Bonn, ich war im Schauspiel Köln. Ich habe den ganz klassischen Theaterweg hinter mir. Das ist ein Handwerk, wie ein Instrument. Du musst ja eine Tonleiter im Klavier auch beherrschen, bevor du Pianist wirst.
Ja, also ich glaube, auf einer Bühne zu stehen, ist die beste Übung für alles. Absolut. Also ehrlich gesagt rate ich jedem, auch wenn er später mal Anwalt wird oder irgendwas anderes macht, irgendwie mal auf einer Bühne zu stehen und lernen, auch auszuhalten, was das bedeutet, wenn man sich wirklich echt mal alleine fühlt auch.
Gebe ich dir sowas von recht, was für mich in England ist Theater ein Schulfach. Die Amerikaner stehen als Kinder auf der Bühne und spielen Musicals. Ich finde das unheimlich wichtig, auch für die persönliche Entwicklung vor Leuten auftreten zu können, was sagen zu können und nicht irgendwie sich zu verkrampfen und dann, oh Gott, Lampenfieber. Das, finde ich, fehlt komplett im deutschen Bildungssystem, dass man auf eine Bühne geht und sich vor Leuten artikuliert. Du hast es irgendwie in die Wiege gelegt bekommen.
Ja, ich hab überhaupt keine Angst. Aber du hast über dich gesagt, du hast auch keine Angst. Das hilft natürlich wahnsinnig beim auf die Bühne gehen. Rückblickend jetzt ist mir manchmal ein bisschen heiß geworden, weil ich mir dachte, Gott, was habe ich dazu gesagt damals, ohne irgendeine Ahnung. Und ich habe mich auch nie vorbereitet. Also anders als du hat ja keiner zu mir gesagt, jetzt musst du aber arbeiten. Sondern ich dachte mir immer, ach, das geht schon irgendwie. Und dann habe ich teilweise ja schon auch wirklich für relativ gute Bezahlung auf irgendwelchen Bühnen gestanden, habe so einen Abend da moderiert für so eine Firma. Ohne eine Ahnung. Und dann bin ich immer so rausgegangen, hoffentlich sind die Leute heute gut drauf. Bis ich irgendwann kapiert habe, das hat ja gar nichts mit den Leuten zu tun.
Meine Theorie zu Barbara Schöneberg ist, dass genau der Grund ist, warum du so eine phänomenale Karriere hast. Du hast dir nicht Texte geschrieben, die auswendig gelernt, runtergepromptet. Du bist immer mit deiner unglaublichen Eloquenz auf die Bühne hast geredet, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und das ist in Deutschland so selten. Das gibt es ja nur in Amerika sonst bei den großen Comedians. Mhm. Also deswegen gucke ich dir auch so gern zu. Und für mich das Highlight war, als du einmal den, glaube ich, Filmpreis oder Fernsehpreis moderiert hast.
Ja, alle.
Du wurdest davon von der Bildspringerpresse geschlachtet, weil du halt Respekt hast. Aber das war so erfrischend. Und das hat mal so gut getan. Jemand, der einfach frisch von der Leber weg drauf lospalabert.
Ja.
Und ohne Respekt vor diesen ganzen political correct.
Das sowieso. Und ich habe, weißt du, was ich auch immer, und das hast du bestimmt auch, ich bin eigentlich jetzt nicht in Ehrfurcht erstarrt, wenn, weißt du, was es oft dann so gibt bei uns, der Intendant kommt, ja, und dann ist fast ein bisschen, dass sie die Hacken so zusammenschlagen. Und dann denke ich mir immer, der Intendant, also es gibt ja nur ganz wenig Jobs auf der Welt, wo man sagt, da habe ich wirklich Da ziehe ich meinen Hut und schmeiß mich auf den Boden und sage, Wahnsinn, wie du das schaffst. Ja, dazu gehören für mich Politiker,
Obama,
ganz genau, Habeck. Dazu gehören für mich Leute, die Leben retten, die im OP stehen, die zu acht irgendwie an einem Herzen rum, sowas, diese Menschen, die einfach so, aber der Intendant kommt, steht so alles so.
Ja, das ist nicht das deutsche Hierarchiedenken, das ist die deutsche Arschkriecherei. Das ist natürlich auch eine deutsche Krankheit.
Ja.
Ich glaube, dein Erfolg basiert auch darauf, dass du diesen Respekt eben nicht hast, diesen falschen,
dieses
Hierarchiedenken. Und jetzt muss ich dem in den Arsch kriechen.
Und weißt du, was auch lustig ist, was ja immer noch in den Strukturen manchmal vorhanden ist, dieses, also älterer weißer Mann, muss man ja wirklich sagen, hat Machtfunktion und dann einen Apparat um sich rum, also inklusive Firmenwagen, Vorzimmerdame, diese ganzen Sachen, das gibt's ja noch in manchen Institutionen. Also das wird ja jetzt immer weniger und so. Es gibt ja auch immer mehr Unternehmer oder Leute, die auch große Karrieren machen, die sagen, komm, ich buche meinen Flug selber oder irgendwie so, oder man teilt sich mit jemandem. Früher hat der ja noch die Zeitung aufgebügelt, bevor sie die Zeitung zusammen mit einer Tasse Kaffee.
Gibt's aber in Deutschland immer noch erschreckend
häufig. Gebracht hat, ja.
Ja, wir sind in Hierarchien festgefahrenes Völkchen, das ist leider so.
Hast du ein Problem mit sozusagen, nicht mit Hierarchien, aber lässt du dir gerne was sagen?
Kommt drauf an, von wem. Von kompetenten Menschen sehr, sehr gerne.
Mhm.
Von Menschen, die nur aufgrund ihrer Position glauben, sie haben mir was zu sagen, ganz bestimmt nicht. Also es gab einen Klassiker, ich habe einen Kinofilm gedreht und da wollte der Regisseur von mir was ich überhaupt nicht verstanden habe und auch falsch fand. Und da habe ich gesagt, warum soll ich das denn bitte so machen? Da sagt er, weil ich der Regisseur bin.
Oh, das ist ganz schlecht. Das hätte er sich aber denken müssen bei dir.
Das war keine gute Idee. Wenn mir jemand, ein Regisseur, der wirklich kompetent ist, mit guten Ideen, bin ich sofort für alles zu haben. Das hat immer mit der Kompetenz des Gegenübers zu tun.
Mhm.
Nur aufgrund Hierarchie oder Machtstrukturen, die haben mich noch nie interessiert.
Ich habe lustigerweise auch in der Erziehung mit den Kindern mir oft gedacht, man führt ja viele Streits dann irgendwann so ein bisschen. Also man rutscht dann manchmal da so rein, dass man so ein bisschen so obersticht unter, ja. So, ich sag jetzt, wie es gemacht wird und so, ja. Und manchmal habe ich mir dann gedacht, das bringt jetzt eigentlich gar nichts, hier weiterzumachen. So, dann habe ich das wirklich aufgehört. Dann dachte ich mir, okay, gut, dann machen wir es ja so, wie ihr es wollt oder wie ihr es vorschlagt. Aus dem einfachen Grund, weil ich gemerkt habe, dieses, aber ich sag jetzt, wie es gemacht wird, weil ich bin die Mutter und ich bin der Ältere oder so irgendwie. Und es hat nichts mit Inkonsequenz zu tun, sondern ich habe dann wirklich gemerkt, es macht jetzt keinen Sinn, hier mich und meine Macht durchzusetzen.
Jeder, glaube ich, es provoziert ja auch Widerstand.
Ja.
Also jedes Kind hat ja so eine rebellische Phase, die entweder Terrible Two oder später in der Pubertät. Ich glaube, die kriegst du nicht geknackt, indem du sagst, ich bin die Mutter und ich bin der Vater, das machst du jetzt so und so. Mm. Das funktioniert ja gar nicht. Mm-mm. Ich glaube, man muss dann eher umdrehen, dann schmeißt doch du den Haushalt. Wenn dir es nicht passt, wie das hier läuft, dann mach doch du mal.
Genau.
Weil dann kommen Kinder ganz schnell in ihre Grenzen.
Ja, wobei man hält das dann nicht durch. Ich habe das auch schon ein paar Mal angedroht. Sowas wie, ich werde hier nie wieder aufräumen und so, weißt du. Und dann merkt man schon so nach 2 Stunden, oh, jetzt fühle ich mich selber ein bisschen unwohl, wenn ich hier die Tür nicht mehr aufkriege, weil dahinter so viel Zeug liegt und so. Oder dein Zimmer wird jetzt nicht mehr aufgeräumt. Das hältst du nicht durch, weil, also zumindest die verderblichen Sachen muss man alle 4 Tage aus dem Zimmer rausholen.
Ja, das wohl, ich meine, ich bin natürlich eine ganz andere Generation als du und deine Kinder. Aber bei uns ging das so, wenn dein Zimmer nicht aufgeräumt war, durftest du nicht zum Esstisch kommen.
Ja.
Und dann wurde kontrolliert, ob du aufgeräumt hast. Und wenn das aufgeräumt war, dann durftest du essen.
Aber du bist doch das Kind gewesen, das gesagt hat, ja gut, dann esse ich heute halt nichts.
Ja, nein, das war eher so bei Gemüse, weil wir durften noch nicht aufstehen, bevor aufgegessen war.
Aha.
Und es gab gewisse Gemüsesorten, die habe ich wirklich verweigert. Und ich saß dann um 16 Uhr nachmittags immer noch am Mittagstisch, weil ich den Wirsing und Spinat verweigert habe.
So, aber da hat die aber jetzt mal, würde ich mal sagen, wer so wie du vegan lebt, der kann sich auf Dauer dem Spinat und dem Wirsing nicht verweigern, weil irgendwann, du musst jetzt auf alles zurückgreifen, was irgendwie aus dem Boden wächst.
Ja, damals war ich noch begeistert von Wienerwürstchen und irgendwelchen Salami.
Wirsing ist sowas Geiles. Ich habe letzte Woche einen Wirsing-Auflauf gemacht.
Echt?
Ich kann nicht, du musst gucken. Stark sein mit Hackfleisch. Und das war so gut. Oh Gott, war das gut.
Ich bin da so unmissionarisch, Paar. Du darfst essen.
Ich weiß. Nein, das ist doch auch...
Toll wäre, wenn du dein Hackfleisch von einem halbwegs mit Tierwohl gehalten
Tier kaufen nicht, würdest. Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich sage nur so aus eigener Haltung.
Geil. Hast du es auch selber geschlachtet?
Nein, aber das werde ich demnächst machen.
Okay. Mhm.
Und zwar, meine ich im Ernst, ich habe nämlich ein paar Tiere, weil ich auch einen Bauernhof habe. Und ich habe mir überlegt, ob es nicht möglich wäre, das so zu organisieren, dass man die auf der Wiese, wenn schon...
Das gibt's, den Weidenschuss.
Ganz genau.
Das ist in Deutschland
und
ein ziemlich
bürokratischer
Hürdenlauf.
Jemand da kommt, glücklicherweise ist es nicht in Deutschland, und dass dann jemand kommt, das macht und man dann, weil das ist, dann standen die einfach 2 oder 3 Jahre auf der Wiese und haben Gras gefressen und dann ist alles gut. Also das halte ich für möglich.
Ich wäre militant, wenn ein Tier ein wirklich schönes Leben hatte. Ich sage mal, eine Kuh steht auf der Allgäuer Weide und hat ein tolles Leben, dann kommt irgendwann der Profijäger und erlegt es per Weidenschuss, bitte ich dieses Tier. Aber das ist halt 0,0001 Promille der deutschen Tierhaltung.
Ja,
wenn die in Hallen gequält wurden, in ihrem eigenen Kot gestanden haben und nie Frischluft gesehen haben, dann finde ich das halt ein Verbrechen.
Ich habe gestern gesehen einen Film, wo Schweine aus einer Maschine, und ich würde jetzt mal sagen, die haben noch gelebt, in heißes Wasser.
Ja,
in China oder so.
Nein,
und dann werden die da
vergast.
So gedreht und dann irgendwie da, um gewaschen zu werden oder so.
Aber
und dann,
warum? Weil Leute das essen. Würden wir das nicht mehr auch kaufen und essen, würde auch anders produziert. Das ist relativ einfach.
Vor allem Schwein. Also ist da auch noch so, dass man so, also weil man weiß ja, wie so eine Schweinehaltung irgendwie ist, also dass man sich dem Schweinefleisch sozusagen immer noch so öffnet.
Ja.
Das ist tatsächlich ist so eine Sache. Bei Produktionen muss ich jetzt allerdings sagen, ich arbeite ja auch ab und zu, habe Werbeproduktionen, Film- und Fernsehproduktionen, und dann heißt es jetzt immer Green Production. Was? Ja. So, bitte, Herr Jenick. Das Gütesiegel können wir hier nicht in jeder Situation vergeben, weil da wird teilweise so ein Schmuh gemacht.
Natürlich wird da gemogelt. Also wir müssen, ich mache ja meine Dokus fürs ZDF. Auch wir wollen natürlich dieses Green-Shooting-Zertifikat. Da wird gelogen wie gedruckt. Da wird auch gemogelt wie gedruckt. Das heißt ja, da hat kein Fleisch mehr essen. Meine halbe Crew ist natürlich weiterhin Fleisch. Ich kann die auch nicht zwingen, vegetarisch zu werden. Aber da wird natürlich gemogelt. Alles, was mit Grün zu tun hat, wird gemogelt. Schau dir eine Autowerbung an. Jedes Auto ist ja plötzlich grün und umweltfreundlich. Coca-Cola ist plötzlich ein grüner Konzern.
Ja.
Nestlé wirbt damit.
Bloß weil die jetzt den Drehverschluss oben, weil der jetzt hängen bleibt an der Flasche und nicht mehr einzeln rumfliegt in der Umwelt. Ist da das jetzt gleich ein Quantensprung in der Ökologie?
Ich gelogen. Also Greenwashing halte ich für eines der größten Probleme. Und
ich auch.
Der Verbraucher ist ja nicht doof. Die Verbraucherin, die riechen ja, dass da gelogen wird. Und deswegen traut keiner mehr irgendeinem Siegel.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ganz schlimm, dass
also
da so
eigentlich
wird.
Ist alles, weil früher war es wirklich so, da war ein Siegel drauf und dann wusstest du, okay, das ist definitiv besser produziert als alles, was daneben liegt. Und inzwischen ist es so, ja, es ist halt jetzt nicht ganz so doll, aber so ein mitteldolles Siegel, und so gibt es ja auch 16 verschiedene.
Ja.
Und ich habe mir bei der letzten Produktion, Green Production auch, habe ich mir so ungefähr mit meinem Team einen Pappbecher geteilt den ganzen Tag, ja. Also wir hatten dann kommen und das ist doch, wir teilen uns ein und so, und das ist doch alles super.
Schau dir diese COP28 an, die jetzt im Dezember in Dubai stattgefunden hat. Das ist eine einzige Laber- und Lügenveranstaltung. Die meisten Teilnehmer sind Öllobbyisten, Gaslobbyisten, Fleischlobbyisten, Milchlobbyisten. Das ist ja alles nur noch bla bla bla.
Wie trinkt man denn jetzt nochmal durch mit guten Ansätzen? Also glaubst du, dass es etwas ist, was langsam ins Gewissen oder ins Gehirn der Leute einsickern muss? Oder muss es einen Knall geben? Muss alles unter Wasser stehen? Weil das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht 15 Mal die A-Flut haben, bis die Deutschen aufwachen. Und ich glaube ja, die Deutschen sind ja schon einigermaßen, wie soll ich sagen, weil wir auch den anderen, wir sind ja als industrialisierte Nation, extrem technisierte Nation ja schon auch 30 Jahre voraus vielleicht, anderen Nationen, die eben jetzt noch Vollgas geben und in 30 Jahren aber auch anfangen werden.
Ja, das stimmt nicht ganz. Nee. Also die Chinesen investieren mehr in regenerative Energien als der Rest der Welt zusammen. Die verbrennen auch am meisten Kohle. Aber wenn du nach Holland gehst, nach Dänemark, nach Schweden, Norwegen, die sind uns alle längst enteilt. Also Deutschland tut immer so, als wäre es ein Vorreiter im grünen Bereich. Und das ist es so.
In Schweden gibt es nur Solarenergie. Jeder Solar auf dem Dach.
Die Dänen haben die Heizwende in den 90er Jahren abgeschlossen. Da hatte jedes Haus eine Wärmepumpe. Und wir kreischen über dieses Heizungsgesetz von Robert Habeck. Also wir sind auch ein wahnsinnig rückständiges Land. Ich glaube, wir brauchen beides. Wir müssen natürlich Leute informieren. Und wenn du Leuten an der A und der RfD, musst du jetzt nichts mehr erzählen vom Klimawandel. Ich war dort, ich habe auch den Oberbürgermeister von Bad Neuenahr kennengelernt, die haben kapiert, dass wir eine Klimakrise haben. Offensichtlich muss der Leidensdruck steigen. Ich glaube, der Mensch reagiert immer erst,
wenn es ihn selber betrifft, halt, ja.
Und noch leben wir halt in einer sehr bevorzugten Klimazone. Die A und die RfD sind Ausnahmen, dass jetzt langsam Brandenburg austrocknet und die Wälder in Franken und an der Mosel. Das kapieren Leute langsam, aber es passiert halt zu wenig, weil wir wollen alle weiter Kreuzfahrten buchen, wir wollen fliegen, wir wollen dicke Autos fahren. Das meistverkaufte Auto in Deutschland ist das SUV.
Ist das SUV, das ist auch so schlimm, dass das jedes Jahr wieder noch mehr Anmeldungen hat.
Das ist die deutsche Wortschöpfung, Stadtgeländewagen. Wer kommt auf eine solche Vokabel? Nur Deutsche. Ein herrliches Wort. Ein Stadtgeländewagen.
Weil man versucht es da auch, das soll auch ein bisschen grüner rüberkommen. Vielleicht kauft man ihn einfach in der Farbe grün.
Aber Stadt und Gelände ist schon ein Paradoxon in sich. Aber egal, die Autoindustrie ist halt auch eine mächtige Lobby. Insofern, nein, es passiert, ich glaube, es geht um diese kognitive Dissonanz. Wir wissen genau, was zu tun wäre, aber es ist halt unbequem. Oder wir denken, es wäre unbequem.
Aber würdest du jetzt sagen, um nochmal kurz bei dem Thema zu bleiben, ich würde jetzt sagen, ein Leben ohne Auto wäre für mich praktisch unmöglich.
Für mich auch.
Okay, ja.
Ich war halt seit 2013 ein Stromauto und alle lachen mich aus.
Aber ein Stromauto ist ja auch nicht besser.
Doch, definitiv.
Mensch.
Also wenn du grünen Strom hast, dann ist dein Auto sehr viel sauberer als ein Verbrenner. Jeder Klimaforscher, also egal ob im Klima.
Ja, sauberer, aber du weißt ja dann, wie das hergestellt wird und die Batterien, das Ding, es ist ja alles immer nicht so ganz einfach.
Mittlerweile sind die fast komplett im Kreislauf, die Batterien. Da wird auch immer von der Verbrennerlobby, und das ist die Öl-, Gas-, Autolobby, immer noch so getan, als wäre das ist so viel umweltfreundlicher.
Ich habe schon Werbung für Elektroautos gemacht. 2012, kann ich mal sagen. Hat kein einziger gekauft, deswegen ist der schnell wieder aufgelöst worden, der Vertrag mit Joko. Zusammen.
Ich habe den i3 geholt von BMW im Jahr 2013.
Ja.
Alle haben mich ausgelacht. Was machst du im Winter? Kannst du überhaupt Radio hören? Geh nach Norwegen. 80% der norwegischen Autos sind Stromer.
Da sind aber auch 80% Aufladestationen. Natürlich. Bei uns im Westend. Ich glaube, wir teilen uns vier Aufladestationen.
Das ist in Deutschland auch aktiv verhindert worden. Ja. Weil die Verbrennerlobby, die wollten lieber am Diesel rummogeln, als endlich E-Autos zu bauen. Es ist ein Fakt.
Am Diesel rummogeln. Hast du die mal kennengelernt? Kannst du dich gut zurückhalten, wenn du Leute triffst, die deiner Meinung nach oder die objektiv gesehen Dinge falsch machen? Kannst du dich gut zurückhalten? Oder gehst du auch mal auf jemanden zu und sagst, na, da sind sie ja, sie.
Ich treffe die nur auf Talkshows und da muss ich mich zurückhalten. Aber ich saß mal auf einer Talkshow, da ging es um die Olympiade in Peking, in China. Da saß ich mit einem der Top-VW-Manager und der hat gesagt, wir machen Wandel durch Handel. Also wir importieren jetzt nach China Menschenrechte, weil wir da so tolle Geschäfte machen. Gut, die Tibeter werden bis heute umgebracht und des Landes verwiesen. Also ich halte das für eine total verlogene Gesellschaft, diese Manager, die sagen, man muss Menschenrechte ignorieren. Also ich habe auch neulich ein Interview gelesen mit dem Chef von Lamberts, vergessen, wie er heißt,
Bühlbecker.
Der sagt, Menschenrechte gehen uns gar nichts an. Also wenn die Saudis halt Frauen steinigen wollen, dann sollen sie das tun. Wenn der Iran seine Frauen wegen schiefen Kopftüchern zu Tode verurteilt, sollen sie das tun. Wenn China Leute exekutiert sind, das halte ich für eine völlig moralfreie, empathielose Haltung. Finde ich ganz falsch.
Ja. Wann wurdest du empathisch? In der Form, wie du es heute bist? Haben dich die 80er geprägt oder die am Ende vielleicht sogar schon die 70er?
Also beides. Meine Eltern. Ja. Ich habe einfach großes Glück gehabt mit meinem Elternhaus. Die waren extrem sozial.
Politisch
interessierte, sehr soziale Menschen.
Ja.
Und dann natürlich die 70er. Das war das Jahrzehnt, in dem die Grünen gegründet wurden, die Anti-AKW-Bewegung losging. Da hat sich Greenpeace formiert, da gab es die ersten Umweltbewegungen. Also ich bin sicherlich auch ein Produkt einfach meiner Zeit.
Oh Gott, und du in so einem Parker. Das kann ich mir so gut vorstellen.
Weißt du, wann ich meinen ersten Parker hatte? Als ich in der Arktis versucht habe, Eisbären zu drehen. Das war 2007 oder 2008. Also ich war nie der typische Parker.
Gut, dann hast du halt keinen Parker. Hätte ich auch toll gefunden. Kannst du ja
hatte so amerikanische Bomberjacken aus diesen Used
Army Stores. Oh, noch besser. Ich bin sofort auf Betriebstemperatur. Also
was ist denn Betriebstemperatur?
Ja, so. Also an manchen Stellen über 37 Grad. Pass auf, du wolltest Lastwagenfahrer werden.
Als kleiner Junge, weil ich bin in den USA aufgewachsen, vorübergehend.
Ja.
Und da gab es halt diese großen Maps, boah, und die großen Freightliners, und die fand ich als Kind einfach unfassbar beeindruckend.
Ja, gut, dass es nicht, sonst jetzt wärst du echt im Konflikt als Lastwagenfahrer.
Aber den Schein habe ich später gemacht. Ich darf
Trucks fahren. Kannst du Trucks fahren? Ach, du hast doch bestimmt alle Scheine gemacht, um sie dann eigentlich jetzt sozusagen zähneknirschend gar nicht mehr so richtig nutzen zu wollen. Aber du kannst doch sicher auch Motorrad fahren und alles.
Motorrad fahre ich bis heute mit großer Leidenschaft.
Ja, das glaube ich.
Ganz unvernünftig, aber es macht leider großen Spaß.
Bist du ein schneller Motorradfahrer?
Nicht mehr.
Nee, aber also du...
Aus dem Alter bin ich Gott sei Dank raus.
Ja, ja, ich weiß, aber... Ja, ich kann das total verstehen. Motorradfahren ist sicher toll. Und es gaukelt einem dann auch wahrscheinlich so ein Gefühl von Sicherheit vor, wenn man da so das so schnittig irgendwie im Griff hat, gell?
Also in dem Moment, wo du auf dem Motorrad steigst, weißt du lebst gefährlich. Wenn du das nicht, den Gedanken nicht hast, dann lebst du tatsächlich gefährlich. Und deswegen, glaube ich, verunglücken auch so viele. Nein, ich bin ein sehr defensiver Motorradfahrer geworden mittlerweile und fahre jetzt auch nicht mehr diese Rennhobel, sondern eher so gemütliche, große Cruiser.
Ja, ich könnte mir dich auch gut als Polizist vorstellen. Wurdest du nicht häufig, was war die häufigste Rolle, die du gespielt hast? Wurdest du so profilmäßig immer auf was Bestimmtes gecastet?
Gott sei Dank nicht.
Also nee,
ich spiele natürlich seit Jahren, es ist ein Amsterdam-Krimi, da bin ich ein verdeckter Ermittler des LKA.
Leider ohne Uniform. Ja.
Oh, hast du Fantasie mit Männern in Uniform?
Bei dir mit allem, ehrlich gesagt.
Aber du wirst lachen, ich habe mich tatsächlich...
Du kannst auch als Krankenpfleger bei mir landen.
Nein, das hat deine Schwester gemacht. Nein, wir hatten ich weiß nicht, ob es das bei euch gab in der Schule, und bei uns kam so einmal im Monat eine Berufsberatung. Da kam jemand von der Bundeswehr und da kam jemand vom BKA und dann aus der Pädagogikbranche. Und da hatten wir mal einen Typen, da war ich 17, der kam vom BKA, den fand ich total beeindruckt. Mhm. Das war auch die Zeit vom heißen Herbst, RAF, Schleierentführung und so. Mhm. Und da habe ich mich tatsächlich mit 17 beim BKA beworben. Da kam ein sehr freundlicher Brief zurück, den habe ich irgendwo, hat meine Mutter sogar aufgehoben. Und da stand drin, jetzt machen Sie mal Ihr Abi und werden Sie volljährig und dann kommen Sie wieder.
Okay.
Aber dann hatte ich halt andere Pläne.
Ja, aber das ist sicher spannend.
Und bis heute, ich finde das einen total faszinierenden Beruf und ich habe immer wahnsinnig gerne Leute gespielt aus dem kriminalen Bereich. Mhm. Aber ich habe natürlich genauso viele Pathologen, Bösewichter, also wenn wir schon über Katharina die Große sprechen, Peter der Dritte war ein dümmlicher Alkoholiker, mit einer schweren Phimose, aber er hat fantastisch Geige gespielt. Also
aber dass man über all diese Dinge so wahnsinnig gut Bescheid weiß, mit einer schweren Phimose, wie hast du das dargestellt?
Der wurde dann, weil sie brauchte dringend nachfahren, da wurde der besoffen gemacht und zwangsoperiert.
Ach so. Kein Quatsch. Also das war bestimmt in der damaligen Zeit nicht schön. Weil
die Szene war sehr lustig, ja. Und der war auch ein Pyromane, also der hat wahnsinnig gern Feuerchen gelegt und so.
Sag
also,
mal.
Also ich habe solche Figuren auch total gern gespielt. Das ist durch viel dankbarer als der netten Junge von nebenan. Das ist stinklangweilig.
Nee, der nette Junge von nebenan, das bist du auch nicht. Jetzt hast du einen neuen Job, da können wir, glaube ich, schon drüber reden. Als Erzähler von der Passion. Der Thomas Gottschalk ist bibelfest, der hat es letztes Jahr gemacht, mit großem Erfolg. Bist du, du bist natürlich die Stimme und da kann man die Augen schließen und dann muss man vielleicht auch nicht alles anschauen, sondern kann man einfach die Augen schließen und dich hören. Hast du in irgendeiner Form irgendeine Beziehung zu Bibel, Religion, Glaube?
Also ich gehöre keine Konfession an.
Aha. Nie oder bist du ausgetreten?
Ich bin ausgetreten mit Volljährigkeit aus der katholischen Kirche aus zwei Gründen. Natürlich wegen dieser ganzen Missbrauchsskandale, die ja nicht ganz neu sind.
Die gab es ja aber noch nicht mit 18.
Oh doch.
Also, ja.
Und wegen der Rolle der Kirche im Dritten Reich. Die fand ich dann auch eher schändlich. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich bin, also wie heißt es schön, Agnostiker. Man weiß es nicht so genau.
Ja.
Trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass man über die Bibel, den Talmud, den Koran, buddhistische Lehre und den Hinduismus was weiß.
Weil es was mit unserer Welt zu tun hat. Es hat gar nichts was mit Glauben zu tun. Ja.
Und führt auch zu einer Toleranz. Weil am Schluss, je mehr du dich dann bestellst, merkst du, alle Religionen wollen eigentlich dasselbe.
Weißt du, dass es ganz viele Leute nicht wissen, warum wir Weihnachten, also beim Pfingsten weiß keiner.
Danke. Ostern ist Osterhase. Hallo.
Da gibt's immer Geschenke. An Weihnachten gibt's auch Geschenke.
Genau.
Also, das kann schon nicht sein.
Kommerzialisiert worden ist, als sie mir das angeboten haben, den Erzähler, fand ich das eine tolle Idee, weil es ist nun mal unsere Kulturgeschichte und wir sind Produkte des christlich-jüdischen Abendlandes und das hat ja ganz viel mit Nächstenliebe und Toleranz zu tun. Und das haben Leute, glaube ich, echt vergessen. Ich finde es eine gute Idee, das mal zu machen und auch zu modernisieren. Ich bin natürlich auch die Generation, die mit Jesus Christ Superstar groß geworden ist.
Ja.
Eine Musical, wo es um die Passion geht. Und deswegen finde ich das wichtig, das ab und zu wieder zu erzählen, damit Leute überhaupt wissen, wofür steht
ja, und man muss eben populäre Wege finden.
Richtig.
Halt, um da durchzudringen. Es ist übrigens, also in Berlin gibt's ja keinen Religionsunterricht mehr in den Schulen. Das musst du zubuchen. Und,
finde ich falsch.
Das finde ich nämlich
und
auch falsch.
Es geht gar nicht darum, dass
ich
du deine Religion beigebracht wird, sondern dass du grundsätzlich über Religion was lernst.
Ja.
Über verschiedene Kulturen und
ja,
Religionen.
Und ich meine, wenn wir wirklich nicht mehr auch unsere Religion irgendwie lehren, dann ist ja, finde ich absolut falsch, weil es einfach auch einen Kultur- und einen Geschichtsverlust irgendwie darstellt.
Ich dir absolut recht. Deswegen habe ich es zugesagt.
Wir sind uns ganz einig. Du, vor uns steht, auch wenn es ein bisschen aussieht, als sei es einem älteren Menschen die Haut abgezogen worden, es sind vegane Waffeln, die wir für dich gebacken haben. Ist es nicht wundervoll? Es sind, wie soll ich sagen? Es sind
essbare Elefantenhaut. Vegane, essbare Elefantenhaut.
Jetzt
so sieht's aus.
Du musst, wenn du nicht willst, dann ich probiere es mal für dich, oder?
Wenn ich bei dir mit vollem Mund reden darf, bin ich so.
Das dabei. Ist gar nicht schlecht.
Wir reden jetzt mit vollem Mund.
Ist gar nicht schlecht als Hoch. Da kannst du mit nach Hause nehmen.
Der war wirklich lecker, vor allem mit den Himbeeren dabei.
Okay. Und schön butterig. So, nein, nicht butterig ist es, glaube ich, nicht. Wobei doch, ich spüre Butter.
Es gibt ja auch vegane Butter. Aber
was ist das für eine Butter, die da drin ist? Okay, könnt ihr mir kurz auf meinem Schreibtisch liegen, so ein paar Unterlagen noch von vorhin, könnt ihr mir die alle mal bringen, da sind nämlich noch Fragen drauf für Herrn Jenicke. Ich habe mich so gut auf die vorbereitet.
Wir kennen uns jetzt nur so lange, du musst dich überhaupt nicht mehr vorbereiten.
Doch,
wir
ich
haben
bin
uns
immer aufgeregt vorher.
Da warst du noch bei Sat.1.
Ja, oh bei Wake-up, morgens, oder?
Wake-up, war so lustig, da habe ich kennengelernt.
Was
das
haben wir da gemacht?
30 Jahre her sein. Knapp 30 Jahre.
Dass wir nie zueinander gefunden haben, so. Weißt du, was ich meine? Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
Du warst immer vergeben.
Aber das hat mich nie gestört.
Ich trete ungern in Konkurrenz mit Leuten, die ich nicht kenne.
Konkurrenz? Bist du auf einem ganz anderen Gleis? Zwei Züge, die nebeneinander herfahren, werden nie kollidieren. Geil, ist mir gerade eingefallen. Das kann ich häufiger mal verwenden. Also, pass auf. Ich habe nämlich ein paar Fragen von außen bekommen. Die Mara zum Beispiel möchte wissen, wofür würdest du richtig viel Geld ausgeben?
Also ich kann das ruhig sagen, ich habe vor 2 Jahren eine Stiftung gegründet und mein gesamtes Cashvermögen in diese Stiftung gesteckt, eine Umweltstiftung.
Was macht man mit einer Umweltstiftung und kann das jeder machen, der sich dafür interessiert?
Also jeder kann an meine Stiftung spenden, die heißt Pelorus Jack Foundation. Und
die wie heißt die?
The Pelorus Jack Foundation.
Are you crazy? Das ist so wahnsinnig kompliziert. Kannst du die nicht einfach Hannes nennen?
Also ich versuche das ganz kurz zu machen. Es ist eine Stiftung, die all die Leute unterstützt, die wir in unseren Umweltdokus haben für ZDF, weil es sind immer Leute, die wirklich an vorderster Front ihren Kopf hinhalten, oft ihr Leben riskieren und von niemand unterstützt werden. Weder vom WWF noch von Greenpeace. Und ich finde es so schade, weil das sind die, die wirklich Umwelt retten und Habitats retten und das Artensterben bekämpfen. Diese Leute unterstütze ich. Kleines Beispiel, Dr. Christine Fegener ist eine deutsche Biologin, die ist weltberühmt geworden mit einem Video, wo sie einer Meeresschildkröte einen Plastikstrohhalm aus der Nase operiert. Ist sehr hart zu gucken, hat dazu geführt, dass die USA den Plastikstrohhalm verboten haben.
Ja.
Diese Frau hat ein so lächerliches Jahresbudget und kriegt das nicht zusammen. Die finanziere ich zum Beispiel.
Super. Wir werden eh gleich noch
ich
über Meeresschildkröten
auch,
sprechen.
Weil du ja Kinder hast, tiergestützte Therapie für behinderte Kinder.
Okay.
Weil das zahlt in Österreich, in Skandinavien die Kasse, bei uns niemand. Bei uns müssen es die Eltern bezahlen.
Und da
und
so, hilft
ich
alles,
einfach
oder?
Was Gutes.
Also Pferde, genau. Super.
Um die Frage weiter zu beantworten, ich habe natürlich ein sehr schönes Motorrad. Also und ich reise immer noch sehr gerne. Und ich gehe auch immer noch Kerzen. Also es gibt Dinge, für die ich mit Begeisterung Geld ausgebe.
Okay. Hier steht es, stimmt es, dass du Spätaufsteher bist?
Wenn ich nicht drehe, aber im Drehen bin ich gezwungenermaßen früh aufstehe, ist ganz furchtbar. Dann bin ich oft um 6, halb 6,
halb 7. Alles mit 5 davor ist schrecklich.
Ganz furchtbar. Und wenn ich nicht drehe, dann bin ich sehr gern schlafen. Also immer so bis 8:30, 9:00. Das ist für mich dann schon ausschlafen.
Okay, verstehe. Stimmt es, dass du immer vor einem Dreh einen Espresso trinkst, möchte Zoe wissen.
Ja, stimmt. Nicht gesund, aber ohne Espresso geht bei mir gar nichts.
Also vorm Dreh heißt immer morgens dann, oder wie?
Als allererstes, ja.
Ich auch. Weißt du, dass ich manchmal abends ins Bett gehe und wenn ich mich hinlege auf mein Kopfkissen, dann denke ich mir, morgen früh mache ich mir Kaffee und dann bin ich so glücklich.
Es geht mir noch schlimmer. Ich trinke dann oft vom Schlafengehen noch einen Espresso.
Aber ich finde, Espresso ist mir zu wenig. Ich habe gerne auch viel von guten Sachen. Weißt du, ich will gerne einen Eimer voll Kaffee trinken. Was? So ein Espresso, nur einen Schluck.
Das stimmt. Das geht so um den Geruch und den Geschmack. Aber ich trinke auch ganz normal einen Kaffee.
Machst du dann auch so einen Aufwand mit so einer Maschine, die
so aufschraubst, ohne Schaum. Ganz altmodisch, alte alles.
Eine Bialetti.
Genau, also sowas in dem Stil. Und da mache ich meinen Espresso drin.
Okay, verstehe. Könntest du dir vorstellen, Umweltminister zu werden?
Da ich Herrn Habeck wirklich bewundere, aber ich habe keine Lust, mit gewissen Koalitionspartnern mich streiten zu müssen, die nicht mal ein Tempolimit zulassen auf deutschen Autobahnen und die Klimakrise bis heute leugnen, was die gesamte CDU und FDP ja tut und die AfD sowieso. Also nein, ich glaube, da will ich mich aufreiben.
Okay.
Herausforderung, spannender Job, aber ich beneide den Habeck nicht.
Aber der Habeck ist ja gar noch nicht mal Umweltminister, das macht ja der Cem Özdemir hier, aber der Habeck ist irgendwie der...
Özdemir ist Landwirtschaft und Ernährung.
Ist, ach ja, du hast recht, wie heißt
nochmal? Lemkes Umwelt.
Guck mal, mit den Namen hatte ich gar nicht
Wirtschaft
präsent.
Wirtschaft und Klimawandel.
Wirtschaft und Klima, ja, ja, dadurch ist er natürlich so.
Und glaube ich, sitzt zwischen allen Stühlen, wird von den Lobbys zerrieben und hat, glaube ich, wenig Spielraum.
Ich halte zu ihm.
Ich auch.
Wir halten zu Robert Habeck.
Ja, sagen wir einfach mal.
Wir halten zu Robert Habeck. So.
Finde ich gut.
Man kann ruhig mal.
Endlich mal eine Moderator mit Haltung.
Man kann mal, naja, gut. Also mit Haltung halte ich mich ja immer zurück, wobei ich glaube eigentlich nicht. Aber da habe ich eine ganz klare Haltung. Wir brauchen grüne Politik. Lieber Hannes, liebe Barbara, das ist das Spiel, was wir miteinander spielen.
Jetzt bin ich gespannt.
Darf ich noch heute dreht sich
veganen Pfannkuchen.
Der schmeckt so geil, oder?
So lecker, unglaublich.
Er schmeckt wirklich richtig, richtig gut.
Finde ich auch.
Heute dreht sich viel um Verkehr. Genauer gesagt, ja, zwischen uns beiden. Genauer gesagt, um den öffentlichen Fernverkehr. Ach so. Ihr spielt, es bahnt sich was an. Ihr seid nämlich beide viel mit der Bahn unterwegs und habt bestimmt auch schon die eine oder andere Geschichte erlebt. Und genau diese wollen wir jetzt hören. Dazu haben wir eine Liste mit Stichwörtern vorbereitet. Die mehrgleisig fahrende Redaktion. Sehr schön.
Wer schreibt denn diese Texte?
Ja, ich weiß auch nicht.
Leider gut.
Nein, ist super, oder?
Finde ich auch. Das
ist ganz toll und lassen sich so schöne Sachen einfallen. Erste Frage interessiert mich sofort. Bordbistro? Fragezeichen. Gehst du da rein?
Meistens setze ich mich direkt ins Bordbistro.
Ich auch. Ich saß, glaube ich, noch nie auf einem normalen Sitz. Ich bin meistens im Bordbistro. Ich weiß gar nicht, wie die Bahn aussieht sonst.
Lieblingsplatz, komm, Laptop aufklappen, ich liebe das. Und mittlerweile das Essen, es gibt so veganen Kram, selbst der Kaffee ist trinkbar. Also ich finde, das hat sich ja verbessert. Wenn das Bistro überhaupt geöffnet ist,
ja,
das passiert das öfter.
Manchmal ist ja die Kühlung ausgefallen, weswegen auch keine warmen Sachen geliefert werden
oder
können.
Oder Personalmangel, es gibt gar niemand mehr, der dort arbeiten möchte.
Es gibt nichts Schlimmeres als diesen runtergelassenen Rollladen im Bordbistro. Ich kriege direkt Tränen in die Augen.
Ich auch. Depression sofort.
Ja, vor allem, weil es ist schon immer schön. Wobei, ich darf eine kleine Verbesserung. Ich liebe alles an der Bahn. Also, und ich verstehe, ich habe sogar Verständnis dafür, dass es nicht immer pünktlich kommen kann. Und ich glaube, es hat auch viel mit unserer inneren Einstellung zu tun, dass wir denken.
Bahnbashing ist ein Volkssport.
Ja.
Und sie ist tatsächlich kaputt gespart worden, das kann man ja ruhig mal sagen. Wir
ganz
haben die
genau.
Bundeswehr kaputt gespart, die Bahn kaputt gespart, die Pflege.
Aber
die
manchmal
Bildung.
Denke ich mir, sie könnten zu diesem Baguette, was da angeboten wird, wenn man mal so was Kleines will, wäre nochmal so, es gibt ja dieses gute Körnerbrot mit Ding und vielleicht noch so eine Alternative, wo man nicht das Gefühl hat, dass es schon vor 3 Tagen verpackt wurde.
Ich esse immer den Wrap und der ist echt anständig.
Der Wrap ist gut.
Und dann gibt es meistens so ein veganes Currygericht. Also ich bin relativ fantasielos, ich bestelle immer dasselbe.
Ja.
Aber ich bin jetzt dann nicht so unzufrieden.
Es ist nur, wenn der Rollladen runter ist. Die Nudeln immer toll. Wenn der Rollladen runter ist, dann ist es. Schönster Bahnhof.
Geile also Frage. Von der Architektur, Mailand.
Mhm. Der feine Herr, Mailand.
Alles in Marmor und das ist ein Bau, ich denke, der ist um Jahrhundertwende, 1890, 1900 gebaut.
Echt?
Das ist ein architektonisches Meisterwerk. In Deutschland, ich liebe den Frankfurter Sackbahnhof. Ich finde den Ausdruck schon so toll.
Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wo der Frankfurter Sackbahnhof ist. Ich glaube, ich bin noch nie in Frankfurt mit dem Zug gefahren.
Nicht dein Ernst.
Nee.
Das ist ein wunderschöner Bahnhof. Was ich auch in Köln finde, ich diese Kurve, dass der ganze Bahnhof als Kurve konstruiert ist, finde ich auch ganz spannend. Ich mag den Kölner Bahnhof auch, weil der ist auch direkt neben dem Dom.
Und wenn man da so rankommt, dann fährt man immer über die Brücke mit den vielen Schlössern dran,
genau,
weißt du? Und
mit diesen unzähligen Schlössern, ganz langsam. Nein, ich bin begeistert der Bahnfahrer. Natürlich nervt das, wenn man den Anschluss mal wieder verpasst. Ich gucke jetzt auch bei den Umsteigezeiten. Also
Hamm. Ich habe Angst vor Hamm.
Hamm-Westfalen. Genau.
Hamm-Westfalen. Anschlüsse können leider nicht erreicht werden.
Karlsruhe,
oder Zug kann nicht gekoppelt werden.
Ich kann nur warnen vor Karlsruhe. Und meine Lieblingsepisode ist jetzt, dass die Schweizer die deutschen Bahnen nicht mehr über die Grenze lassen.
Ja,
weil die den Schweizer Fahrplan komplett kollabieren lassen.
Die
und wenn
haben
du
gesagt,
jetzt nach
wenn
Freiburg
die Deutschen
fährst,
nicht pünktlich sind, lassen sie nicht mehr rein.
Und dann fährst du von Hamburg jetzt in diesem Schweizer Zug, der ist viel schöner als so eine Dachverglasung. Das ist wunderschön. Ich bin begeistert. Eigentlich sollten die Schweizer die deutsche Bahn übernehmen. Dann wird es nämlich laufen.
Ja, das stimmt. Warte mal. Beschäftigung während der Fahrt. Was machst du während der Fahrt?
Schlafen.
Kannst du da schlafen?
Oh, wenn das aus dem Bahnhof rausruckelt, werde ich schon müde.
So schüttelt, gell?
Ansonsten lese ich oft schlechte Drehbücher und höre auch gern Podcasts und Musik.
Ja.
Wenn das WLAN mal geht.
Ich kaufe Möbel im Zug. Was wirklich fatal ist, weil ich fahre sehr viel Zug. Wirklich. Ich kaufe dann manchmal fast so ein ganzes.
Du musst aber sehr viel Platz haben.
Nein, nicht online. Ich kaufe online Möbel. Ich kaufe sehr viel, relativ viele Sachen dann.
Wie groß ist denn ein Bauernhof?
Groß.
Okay, deswegen kannst du Möbel shoppen.
Und ehrlich gesagt, wenn der voll ist, dann kaufe ich was Neues.
Ja, dann kannst du, machst du Second, machst du Vintage verkaufen, statt es hier neu aus.
Ja, ich mache gar keinen Verkauf. Ich behalte es alles und alles, was ich hier gekauft habe und was ich in meinem Keller gefunden habe, kommt dann irgendwie zur Anwendung. Also es kommt auch nichts weg. Also es wird immer wieder, weil es sind ja schöne Sachen, die bleiben auch schön. Und dann die sind schon seit 100 Jahren, in der Regel sind es ja alte Sachen und dann wird
es richtig gut. Ja, das ist lustig, weil die Leidenschaft teile. Ich habe noch nie ein neues Möbelstück gekauft. Ich kaufe alles gebraucht, weil ich einfach alte Möbel auch schöner finde.
Ja, und gebrauchte Möbel klingt so, aber es sind halt einfach Antiquitäten oder halt irgendwie, ich habe auch alte Decken jetzt, so Überdecken und alte...
Das kaufst du alles Vintage, Secondhand?
Ich kaufe alles auf so Plattformen, wo schon alles Secondhand tatsächlich. Sehr also gut. Ab und zu eine Matratze gönne ich mir neu. Ja.
Circular Barbara.
Ich würde wahnsinnig gerne für andere Leute Häuser einrichten.
Kann ich verstehen.
Also das wäre für mich...
Man hat nicht genug zur Wohnung, um das immer so als Hobby weiter betreiben zu können. Ja, verstehe ich total.
Mir geht es einfach darum, weiterhin das schön zu machen und wenn das dann in den eigenen vier Wänden nicht mehr geht...
Kannst du nicht einfach so eine Interior-Design-Zeitschrift rausgeben, wo du dauernd irgendwelche Studios einrichten darfst?
Zeitschrift ist irgendwie ein schwieriges Thema.
Ich weiß, kann ich mir denken. Aber du könntest eine Website starten.
Ja, nein, ich lasse mich einfach anrufen von Leuten, die sagen, richten Sie mein Haus ein. Und da, und das rufe ich gleich mal raus hier, wäre schön der Satz, Geld spielt keine Rolle. Weißt okay. du, ich will gar nicht selber was dabei verdienen, aber ich möchte gerne, dass man das richtig schick machen kann. So.
Verstehe ich total.
So, damit sind wir mit dem Spiel auch schon durch. Und jetzt wollte ich mit dir nochmal über die Meeresschildkröte sprechen, weil die hast du nämlich ein bisschen genauer unter die Lupe genommen, ich glaube bei deinem letzten Film, oder?
Ja. Steht Erzähl in der Mediathek des ZDF.
Ja, da stehen einige Sachen von dir. Und da hast du, kaum mal ruhig, ich rieche noch ein bisschen.
Es ist so lecker, ich muss ja da noch naschen während danach.
Gar nichts. Sieht immer noch aus wie Elefanten. Also, sieht aus wie die Elefantenhaut von einem Labrador-braunen Elefanten. Aber
ich liebe Elefanten insofern.
Hast du auch schon mal was über Elefanten gemacht?
Ja, haben wir auch einen Film gemacht über Elfenbeinhandel und Elefanten. Ja, 2015.
Und in welchem Zusammenhang steht jetzt die Meeresschildkröte und in welcher Form, lass mich raten, ist sie bedroht? Wahrscheinlich ja, ne?
Ich wollte einen Film machen über den Zustand unserer Ozeane und suche immer das passende Tier, aussterbende Tier. Die sind Opfer der Überfischung, Opfer der Plastikvermüllung, Opfer des Klimawandels und sterben halt, alle sieben Arten sterben aus. Und deswegen haben wir das als Symbol genommen für den menschlichen Umgang mit unseren Ozeanen.
Okay, so eine Meeresschildkröte... Ich habe welche gesehen, als ich mal sehr weit weg war im Indischen Ozean, glaube ich. Es war beachtlich. Die können ja bis zu, ich glaube, 300 Jahre alt werden, die großen.
Die am Land, ja.
Ja.
Unter Wasser so bis zu 150 Jahren maximal.
Unvorstellbar.
Sie können bis zu 9 Stunden unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Also das ist ein absolut faszinierendes Tier. Es gibt seit 150 Millionen Jahren und es musste der Mensch kommen, um es auszurotten. Das ist
ich glaube, das ist eines der ältesten Tiere unserer Welt, oder? Also noch älter als diese ganzen Krokodile, also, die so alt aussehen.
Crocs und Haie gibt es noch ein bisschen länger, aber das ist eines der ältesten Tiere, was wir erkennen in der Artengeschichte.
Ja.
Und wir rotten es gerade rapide aus.
Schildkröten sind wahrscheinlich, weil man die Regung im Gesicht nicht sieht, manchmal nicht so populär, oder?
Also Meeresschildkröten, glaube ich, haben eine riesen Fangemeinde, weil sie sich halt so unfassbar grazil und schwerelos bewegen unter Wasser.
Ja.
Landschildkröten sind ja eher unbeholfen und jetzt nicht so hübsch, aber es gibt echte Fans. Und wenn du guckst, wie viel Aufzugsstationen es mittlerweile gibt, gerade bei Meeresschildkröten, wie viel Nestbewachung und Nestschutz, da hat sich sehr viel bewegt. Trotzdem enden sie in den Fischnetzen, weil wir halt viel zu viel Fische essen. Die müssen halt atmen, deswegen ersticken sie in diesen Netzen. Sie werden immer noch totgeschlagen von Fischern, weil die glauben, sie zerstören ihre Netze und essen ihren Fisch.
Ja, so eine Meeresschildkröte ist eine echte Bedrohung. Vor allem, wenn das jedes Jahr weniger werden, ist so lustig, dass man glaubt. Ne?
Also wenn
so
du
eine
dich langweilst mit deinen Kindern, schau dir den Film mal an. Es gibt in Piräus eine Auffangstation für Schildkröten, wo Fischer versucht haben, die mit Eisenstangen und Echsen zu erschlagen. Die überleben das oft und werden da wieder hochgepäppelt. Mitten in Piräus, Athen. Das ist einer der berührendsten Orte, die ich hier besucht habe.
Aber sag mal, ist interessant, weil man würde immer denken, dass Meeresschildkröten irgendwo im Pazifik leben oder ganz weit weg. Aber das wäre ja dann ganz normal das Mittelmeer. Oder das.
Es gibt im Mittelmeer eine Art, die Karettschildkröte.
Aha.
Die anderen Arten sind, also die häufigsten in Australien ist die Green Turtle, also die nannten wir früher die Suppenschildkröte. Es war ja bis in die 80er Jahre erlaubt,
Schildkrötensuppe
zu verkaufen. Es gab die Makis Lacroix, das kann ich mich noch erinnern.
Ich auch, habe ich ehrlich gesagt, haben meine Eltern auch mal gegessen, also in den 80ern.
Dann Wunder muss man sich nicht wundern, dass dieses Tier fast ausgestorben ist. Also wir sind mit diesem Tier auch einfach schändlich umgegangen.
Ja, klar, aber damals hat man ja wirklich alles.
Froschenkel.
Ja.
Wie heißt es? Gänsestopfleber. Es gibt alles immer noch. Ich finde das
Nee. Ja, aber heute nennt man es Foie Gras, da kommt das Wort Stopfen nicht drin vor und dann ist es irgendwie netter.
Aber warum kann Kalifornien das verbieten und andere Länder nicht? Das verstehe ich nicht.
Und wenn es die Kalifornier schon verboten haben, dann...
Wir verbieten ja viel, die freien Amerikaner verbieten ja, du darfst am Strand nicht rauchen, kostet $500, wenn du dann...
Das finde ich albern.
Das finde ich super. Und du weißt, warum sie das machen? Nicht wegen Nichtraucher, sondern weil sie gemerkt haben, dass der Giftmüll einer Zigarettenkippe, die das Wasser komplett dreckig macht.
Oh Gott, aber die Leute sind auch so hart, die lassen es dann einfach in den Sand fallen, ihre Kippe.
Ich war kürzlich mal wieder in Ägypten zum Kitesurfen und da stecken alle ihre Kippen in den Sand und es gibt so einen wunderbaren Test in einem 200-Liter-Aquarium. Brauchst du eine abgerauchte Kippe, um den gesamten Fischbestand zu killen. Das dauert 7 Minuten. Okay. Das ist aber eine Umweltplage.
Stimmt, das habe ich letztens gesehen.
Deswegen ist es völlig richtig, dass man verbietet. Es kostet auch $1,000, deinen Hund kacken zu lassen und nicht wegzuräumen in Kalifornien. Finde ich eine super Idee.
Finde ich auch. Das finde ich auch okay.
Wieder in Hundescheiße, wenn
ich finde nur das mit dem Rauchen da, denn okay, aber wenn die Leute zu blöd sind mit dem Müll, oh Gott. Aber der Mensch ist auch sowas von bescheuert, findest du nicht? Also man zweifelt schon so ein bisschen.
Leider ja. Die Masse ist halt leider bildungsfern, wie man so schön sagt.
Ja, und man muss halt auch den eigenen Kindern, ich sehe das auch, ich meine also nicht, dass die nicht auch auf die Idee gekommen sind, während der Autofahrt einfach mal das Fenster aufzumachen, um irgendwie, keine Ahnung, Kaugummi rauszuspucken oder Papierchen rauszuschmeißen und so. Das machen die halt zweimal und dann gibt es halt so eine Art
Schiss. Mama Baba und dann ist Ruhe im
Karton. Genau, die aggressive Mutter wieder. bist du noch viel in Amerika?
Nur noch selten.
Okay. Also ich glaube, das letzte Mal, als wir gesprochen haben.
Ich war im März mal drüben. Da habe ich drüben gedreht. Also wenn ich drüben zu tun habe, ja, ansonsten geht mir die Fliegerei auf den Nerv. Mittlerweile kenne ich auch das Wort Flugscham. Ich bin früher völlig gedankenlos durch die Weltgeschichte geflogen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Genau wie halt Kinder lernen müssen, dass man den Müll nicht aus dem Fenster schmeißt, so musste ich irgendwann lernen, dass Fliegen eine Umweltsünde ist. Und das hat sich alles ein bisschen verändert. Das Haus wird von Freunden bewohnt, einer sehr bekannten Meeresschützerin, Forscherin.
Ja.
Und ist so eine Art Open House für meine Freunde. Und
ja, super. Naja, und da an der kalifornischen Küste, und wenn ich es richtig nicht in Erinnerung habe, war er am Meer, oder? Dann kannst du ja natürlich genau die Leute unterstützen, die da dann wirklich...
Richtig. Und die Frau, die dort wohnt, hat auch eine eigene NGO, Shark Allies, die unterstütze ich auch. Und die ist so die führende Hai-Aktivistin weltweit, weil Haie, kein Tier wird schneller ausgerottet als der Hai. Vornehmlich wegen der chinesischen Haiflossensuppe.
Ah, die Haiflossensuppe.
Ja, brauchen wir dringend und potent zu werden, als Frau schon zu bleiben.
Das ist schon wirklich brutal. Gibt es nicht auch irgendwas, was so gerieben wird als Pulver, was auch irgendwie...
Nashorn. Glauben gewisse Asiaten, dass das gut ist gegen einen Alkoholkater, gegen Arthritis, gegen Krebs. Ja. Deswegen werden die Nashörner gewildert wie verrückt.
Ich wollte mal sagen, wenn man keinen hochkriegt, nützt auch eine Haischwanzflossensuppe nichts.
Dafür gibt es auch so eine kleine Pille. Also,
genau, nehmt doch sowas.
Ja.
Oder macht es einfach irgendwie anders. Der Frau ist es im Zweifel wurscht.
Wenn du das sagst.
Wenn ihr andere Techniken beherrscht, so ohnehin, könnte ein Startvorteil sein. Ich habe auch keinen Fernweh, lustigerweise. Ich habe nicht so ein Fernweh in mir. Du hattest es ja schon.
Ich hatte das ganz schlimm früher.
Ja.
Also mir konnte es gar nicht weit genug weggehen. So gerade in den 80er, 90er, wo ich nach Australien, nach Neuseeland, ich wollte unbedingt das andere Ende der Welt sehen.
Und du hast ja auch alles gesehen, oder?
Ich habe alles und mittlerweile habe ich so Europa auch für mich wieder entdeckt.
Ganz
und
genau.
So vor der Haustür ist es so
die Vorstellung,
schön.
Mit einem Zug, mit einem Nachtzug nach Italien zu fahren, ja, zum Beispiel.
Der Nachtzug kommt wieder.
Er kommt großartig. Wieder. Ich habe in Hamburg, stand ich nämlich letztens, habe auf die Bahn gewartet, kurz. Und dann habe ich so ein Plakat da gesehen und dann sage ich, Nightjet,
ja.
Hamburg... Milano oder Hamburg-Venezia irgendwie so. Und dann dachte ich mir, boah, ist das cool. Du setzt dich hier abends in den Zug und bist am nächsten Vormittag irgendwie in Italien.
Nein, ich wohne ja im südlichsten Teil Deutschlands. Ich hab's nicht weit in die Schweiz, nicht weit nach Österreich, nicht weit nach Italien. Das sind so schöne Gegenden. Also ich muss jetzt auch nicht mehr so rund in den Globus checken.
Aber du warst halt überall. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man überall ist. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir unseren Kindern sagen, fahr doch mal in die Schweiz und der Bodensee ist auch schön, reicht vielleicht auch nicht, um das Verständnis für die Welt zu erlangen.
Es gibt den schönen Satz, Reisen erweitert den Horizont. Und das stimmt natürlich. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch andere Kulturen, andere Sprachen, andere Religionen kennenlernen. Also insofern verteidige ich das Reisen sehr wohl. Aber die Frage ist, wie oft muss man das tun und in welcher Form reist man auch? Also es muss ja nicht immer der schnellstmögliche Weg per Flugzeug sein.
Ja, ja.
Also ich habe Freunde, die haben die Transsibirische Eisenbahn gemacht. Oder die sind mit diesem...
aber dann ist der Weg das Ziel natürlich.
Train durch Südafrika und so. Da gibt's ja, es gibt eine unfassbare Bahnreise vom Osten Kanadas in den Westen Kanadas. Also faktisch von der Atlantikküste an nach Vancouver, an der Pazifikküste. Also man kann ja auch ganz anders reisen. Es muss ja nicht immer schnell gehen. Wir haben uns ja völlig verlaufen in der Idee, dass alles unfassbar. Ich muss da ganz schnell hinkommen.
Ja, bist du nicht so? Nee. Nicht mehr?
Schon lange nicht mehr.
Aber du warst auch mal so.
Also nach Australien, klar, kommst du nicht anders, musst du irgendwie irgendwann bald nach Australien.
Nee, aber auch im ganzen Leben ist man doch so. Also ich bin total so. Es muss alles schnell gehen. Ich bin ja nie mehr überhaupt gemessenen Schrittes unterwegs. Ich renne.
Geht mir leider ähnlich, ja.
Ich renne. Ich bin häufig am Rennen.
Machen Sie auch
und da merke ich, na, haben Sie wieder keine Zeit, Frau Schöneberger? Nee, gehen Sie auf die Seite. Machen Sie den Weg frei. Ich kaufe jetzt ein. Stört Sie mich nicht.
Mein Produktionspartner, Kameramann Markus Strobel, ist genau das Gegenteil. Das ist so ein richtig, ein echt gestandenes Mannsbild, ein richtiger Brocken. Und der macht alles mit einer ganz großen Ruhe. Und das tut mir extrem gut, weil ich bin eigentlich nur im Dauerlauf unterwegs und der bremst mich auf eine richtig gute Art und Weise aus.
Ja, das kann ich auch verstehen. Das kommt bei mir sicher auch noch. Du bist ja eine ganz andere Generation als ich.
Ja, ich bin eine völlig andere Generation.
Ich habe dich vorhin gegoogelt und dann ist doch toll, wenn du googelst den Namen und dann siehst du ja unten drunter, welche assoziierten Begriffe mit dir gegoogelt werden. Und bei dir ist es Raucher, Schauspieler, Querdenker, Alter.
Okay.
Und bei mir ist es Abnehmen, Abgenommen, Diät, Kinder.
Ich google mich nicht so oft, aber das ist interessant.
Also Raucher, ne? Nicht mehr.
Nicht mehr, nein.
Oh, du warst passionierter Raucher. Ich habe über dich gerade noch einen Artikel gelesen, dass du in Berlin-Charlottenburg in eine Bar immer gegangen bist, um da zu rauchen.
Ja, die gibt's nicht mehr.
Ach so, und dann hast du gesagt, okay, dann bin ich auch.
Es ist auch echt ungemütlich geworden. Also ich finde, eigentlich hat jeder Mensch das Recht auch auf unvernünftigen Genuss, wie guten Wein oder auch mal ein bisschen Tabak. Aber es ist einfach, macht keinen Spaß mehr zu rauchen. Es geht ja wirklich nur noch zu Hause auf der Terrasse oder irgendwie so ein bisschen versteckt und schamhaft.
Also ich habe angefangen, so ein bisschen zu rauchen, aus Gemütlichkeit. Und,
was rauchst du denn dann so?
Die leichteste Zigarette, okay, aber ich ziehe die so richtig, so rein und so, weil ich finde das so toll, wenn die so in den Beinen so kribbelt und dann alle so, darfst du nicht erzählen und so. Und ich so, doch, das erzähle ich, weil es ist eben, wie du sagst, so ungemütlich geworden.
Also wenn das hier die Entblößungsshow ist, ich rauche jetzt auch jetzt noch gelegentlich mit Begeisterung eine Zigarre, ich finde das ganz toll.
Oh.
Sitzen und qualmen, ich finde es einfach gemütlich, es ist toll zum Sinieren und es ist so eine Zwangsentschleunigung auch.
Aber Zigarre gerne auf der Terrasse tatsächlich.
Ja, und es gibt ja so ein ganz, ich sage jetzt nicht wo, aber es gibt ja noch vereinzelt so Smoking Lounges, wo das noch erlaubt ist. Man muss sehr lange suchen. Aber
ganz früher gab es auch in Berlin, weißt du, wenn du in der Paris Bar warst oder wenn du so, dann haben sie dir eine Untertasse hingestellt und es war dann immer das Zeichen dafür, okay, ja, ab jetzt kann geraucht werden. Aber das hat auch schon nachgelassen.
Aber Berlin ist ja extrem liberal, was Rauchen betrifft. Ich lebe ja in Bayern und kommt das direkt nach der Todesstrafe.
Kommt sofort einer.
Also Sekundenkleber, sofort Knast. Wegen der letzten Generation und Rauchen ist es selber. Also das ist wirklich in Bayern, das ist ein Schwerstverbrechen.
Okay.
Es wird auch das letzte Bundesland sein, was Cannabis legalisiert.
Ja.
Die Schrift.
Dann, also Schauspieler ist klar. Querdenker, das ist ja auch interessant, dass man da ganz schnell in so einem Ding war, gell? Oder?
Also Corona-Leugner und also Querdenker war mal eine tolle Vokabel.
Ja.
Bis diese Reichsbürger-Identitären und diese merkwürdigen AfD-Nasen kamen. Also als Querdenker möchte ich mich nur noch sehr ungern titulieren.
Ja, das verstehe ich. Und Alter, naja, gut.
Das habe ich nie in Hebel
gemacht. Bei mir ist immer Gewicht. Alter, bei mir ist Gewicht. Früher war es Brüste, Füße, Freund, so. Und heute ist es Abnehmen, Abgenommen, Diät und Kinder. Ja, das
sieht bombig aus. Ich weiß gar nicht, was das für Begriffe sind.
Ich weiß auch nicht, was die Leute immer wollen. Radio macht so dick irgendwie.
Ich kenne dich jetzt schon so lange, aber du hast dich jetzt nicht
verändert. Überhaupt nicht verändert, gell?
Aber null, entschuldige.
Hannes, gibt es irgendwas?
Züge, die parallel fahren, können nicht zusammenstoßen.
Richtig, richtig. Das werden wir gleich nochmal. Ich gehe gleich nochmal mit dir das deutsche Gleisnetz der Bahn durch. Wir finden auch zwei parallele Zuggleise. Ach, das war aber wahnsinnig schön, mit dir zu sprechen.
Macht total Spaß. Immer wieder. Ich komme
wirklich
gern.
Wirklich, wirklich toll.
Jetzt auch wegen der veganen Pfannkuchen, die sind super.
Also die kann ich dir jederzeit zubereiten. Ich sag mal, optisch sind sie nicht ganz so ansprechend, aber geschmacklich sind sie ein absoluter Kracher. Und ich würde jetzt fast dafür plädieren, dass wir die immer so machen.
Und guck mal, wenn ich jetzt aufgucke von meiner Elefantenhaut, sehe ich dich durch die Glasscheibe.
Und das ist eine Verbesserung. Weißt du, das ist nicht immer so. Wenn du da was anderes liegen hättest und du würdest zu mir hochgucken, dann wäre der Effekt vielleicht andersrum. Aber so ist es richtig gut. Hannes Jenicke war heute in diesem wunderbaren Gespräch und wird jetzt von mir noch hier im Studiohof eingeschlossen und dann für weitere Zwecke noch weiter benutzt. Aber da wird das Mikrofon dann leider nicht mehr laufen. Schön, dass du heute bei uns warst.
Ich komme schon wieder allein wegen der Lacher. Du machst das großartig, ganz großes Kompliment, wirklich.
Danke sehr. Tschüss.
Tschüss.
Ja, ich hatte ihn angekündigt als den einzigen deutschen Schauspieler mit Bio-Siegel und ich finde, er hat das Siegel sich wirklich...
Absolut, spannend. Spannend, starke Themen mitgebracht, spannend erzählt, einfach ein guter Typ.
Ja, und ich frage mich nach wie vor immer noch, warum wir eigentlich uns nie so wirklich, warum das nie was wurde zwischen ihm und mir. Wir haben uns einfach zu spät kennengelernt.
Wir laden ihn einfach nochmal ein. Ja. Bis dahin kannst du nochmal drüber nachdenken.
Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de